Es gibt diese seltenen Momente in den Sherlock-Holmes-Geschichten, in denen man sofort merkt, dass irgendetwas anders ist. Nicht nur rätselhafter oder gefährlicher als sonst, sondern persönlicher, bedrohlicher. Genau so beginnt dieser Fall. Nicht mit einem Mord oder einem Hilferuf, sondern mit Holmes selbst. Mit einem Holmes, den Watson kaum wiedererkennt, angespannt, unter Druck und zum ersten Mal überzeugt davon, dass ihm jemand wirklich ebenbürtig ist. Und hinter all dem steht ein Name, der bisher nur wie ein Schatten über London lag. Professor Moriarty. Los geht's mit Das letzte Kapitel, Teil 1. Die Jagd nach Professor M.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Es gibt Erinnerungen, die selbst nach vielen Jahren nichts von ihrem Gewicht verlieren. Manche kehren nur leise zurück, andere begleiten einen ein Leben lang. Als ich begann, die Fälle Sherlock Holmes niederzuschreiben, glaubte ich nicht, dass ich eines Tages auch von jenen Ereignissen berichten würde, die zu den gefährlichsten und folgenreichsten unserer gemeinsamen Jahre zählen sollten. Zu vieles daran schmerzte mich noch immer. Und zu vieles wurde später falsch erzählt. Auch heute sehe ich Holmes vor mir, wie er damals plötzlich wieder vor meiner Tür stand. Und wie mir im selben Augenblick klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Nach meiner Heirat und dem Beginn meiner eigenen Praxis hatten sich meine Beziehungen zu Holmes verändert. Er kam noch zu mir, wenn er einen Begleiter für eine Untersuchung brauchte, doch diese Gelegenheiten wurden seltener. Im Winter des Jahres 1890 und dann im Frühjahr 1891 las ich in den Zeitungen, dass Holmes für die französische Regierung in einer Angelegenheit von großer Bedeutung tätig sei. Zwei kurze Nachrichten von ihm, eine aus Narbonne, eine aus Nîmes, ließen mich annehmen, dass sein Aufenthalt in Frankreich noch längere Zeit dauern würde. Umso überraschter war ich, als Holmes am Abend des 24. April 1891 plötzlich in mein Sprechzimmer trat. Er sah blasser aus als gewöhnlich, schmaler, fast abgezehrt. Und doch lag in seinen Augen jene gespannte Wachsamkeit, die ich nur in Augenblicken höchster Gefahr an ihm gesehen hatte. Noch bevor ich ihn fragen konnte, was geschehen sei, beantwortete er bereits meinen Blick.
»Ja, Watson. Sie sehen mich an, als wollten Sie fragen, ob ich krank bin. Ich habe mich in letzter Zeit etwas zu sehr verausgabt.«
Er sagte es mit jener ruhigen Selbstverständlichkeit, die ihm eigen war, wenn er die Gedanken anderer längst erraten hatte. Doch noch während ich ihn betrachtete, glitt sein Blick bereits zu den Fenstern.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Fensterläden schließe?«
»Sie fürchten tatsächlich etwas?«
»Das tue ich.«
»Aber wovor denn, Holmes?«
»Vor Luftgewehren.«
Er bewegte sich dicht an der Wand entlang bis zu den Fenstern, schloss die Läden und verriegelte sie sorgfältig. Nur die Lampe auf meinem Tisch warf noch Licht in den Raum. Ich hatte Sherlock Holmes oft in Gefahr gesehen, aber selten hatte ich erlebt, dass er einer Gefahr mit solcher Vorsicht begegnete.
»Mein lieber Holmes, was soll das denn wieder bedeuten?«
»Sie kennen mich gut genug, Watson. Ich bin kein nervöser Mann, aber es ist keine Tapferkeit, eine Gefahr zu leugnen, wenn sie bereits dicht vor einem steht.«
Er bat mich um ein Streichholz, entzündete seine Pfeife und zog den Rauch langsam ein, bevor er weitersprach.
»Ich muss mich entschuldigen, dass ich noch so spät bei Ihnen vorbeischaue. Und ich muss Sie noch um eine weitere Unbequemlichkeit bitten.«
»Welche denn?«
»Dass Sie mir erlauben, Ihr Haus später über die Gartenmauer zu verlassen.«
Ich sah ihn an, doch in seiner Stimme lag keine Übertreibung, kein Spiel mit der Gefahr, nur eine nüchterne Feststellung.
»Holmes, was ist geschehen?«
Er streckte mir langsam die Hand entgegen. Im Licht der Lampe sah ich, dass zwei seiner Knöchel aufgesprungen waren und bluteten.
Sie sehen also, es ist keineswegs Einbildung. Der Schlag war fest genug, einem Mann die Knöchel aufzureißen.
Dann fragte er, ob meine Frau im Haus sei. Als ich ihm sagte, dass sie verreist ist und ich allein bin, schien ihn das zu erleichtern.
Dann macht es die Sache einfacher. Ich möchte Sie bitten, mich für eine Woche ins Ausland zu begleiten.
Wohin wollen Sie?
Irgendwohin. Das spielt keine Rolle.
Das war selbst für Holmes höchst ungewöhnlich. Er war nicht der Mann für ziellose Reisen. Und sein Gesicht verriet mir, dass hinter dieser Einladung kein Wunsch nach Erholung stand. Er setzte sich, legte die Fingerspitzen gegeneinander und sah mich ruhig an.
Sie haben vermutlich nie von Professor Moriarty gehört.
Nein, der Name sagt mir nichts.
Das wundert mich nicht. Gerade das ist es, was ihn so gefährlich macht.
Der Name Moriarty war mir bis zu jenem Abend vollkommen unbekannt. Und gerade das, erklärte Holmes, sei das Bemerkenswerte an diesem Mann. Professor Moriarty bewege sich seit Jahren mitten durch London. Fast unsichtbar. Selbst für jene, die täglich mit Verbrechen zu tun hatten. Kaum jemand habe je von ihm gehört. Und doch liefen unzählige Fäden bei ihm zusammen.
Wenn ich diesen Mann schlage, Watson, wenn ich die Gesellschaft von ihm befreie, dann darf ich meine Arbeit als vollendet betrachten.
Holmes sprach ohne jede Eitelkeit. Es war die nüchterne Feststellung eines Mannes, der in seinem Gegner etwas erkannt hatte, das ihn zugleich abstieß und faszinierte. Er begann mir von Moriartys Vergangenheit zu erzählen. Von einem Mann aus guter Familie, hochgebildet, mit einer außergewöhnlichen mathematischen Begabung. Bereits mit 21 Jahren hatte Moriarty eine wissenschaftliche Abhandlung veröffentlicht, die ihm europaweite Aufmerksamkeit eingebracht hatte. Später erhielt er einen mathematischen Lehrstuhl an einer kleineren Universität. Nach außen hätte ihm eine glänzende Zukunft offenstehen können. Doch schon damals, sagte Holmes, seien erste beunruhigende Gerüchte über ihn aufgekommen. Schließlich verließ Moriarty die Universität und kam nach London, wo er als Privatlehrer für Offiziersanwärter auftrat. Mehr wusste die Öffentlichkeit über Professor Moriarty nicht. Doch Holmes war längst überzeugt, dass sich hinter dieser unscheinbaren Existenz etwas weitaus Gefährlicheres verbarg.
Seit Jahren glaube ich, hinter den unterschiedlichsten Verbrechen dieselbe lenkende Intelligenz zu erkennen. Hinter Fälschungen, Raubüberfällen, selbst hinter Morden. Immer wieder stieß ich auf Fälle, in denen ein anderer plante, während der eigentliche Täter nur ausführte.
Holmes hatte dieser verborgenen Spur jahrelang nachgespürt. Immer wieder war sie ihm entglitten. Doch schließlich führten ihn all diese Umwege immer wieder zu demselben Namen.
Professor Moriarty. Er ist der Napoleon des Verbrechens, Watson.
Dieser Satz blieb mir im Gedächtnis. Holmes beschrieb Moriarty nicht als gewöhnlichen Verbrecher. Er selbst blieb fast immer im Hintergrund, während andere für ihn handelten und schließlich die Folgen trugen. Für sie fand sich Geld, für Verteidigung, Flucht oder Schweigen. Doch der Mann, der all dies lenkte, blieb beinahe unangreifbar. Holmes hatte 3 Monate darauf verwendet, dieses Geflecht zu entwirren. 3 Monate stiller, erbitterter Arbeit, in denen jeder Schritt beantwortet und jeder Vorteil sofort wieder angegriffen wurde. Und zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass Holmes einem Gegner gegenüberstand, den er tatsächlich als ebenbürtig ansah.
In wenigen Tagen, Watson, wäre alles bereit gewesen. Scotland Yard hätte Moriarty und die wichtigsten Männer seiner Organisation festgenommen. Zum ersten Mal hätten sich die Zusammenhänge hinter Dutzenden ungelösten Fällen offen gezeigt.
Er sprach ruhig, doch hinter seiner Stimme lag eine Spannung, die ich nur selten bei ihm erlebt hatte.
Aber Moriarty hat jeden meiner Schritte erkannt. Und heute Morgen ist er zu mir gekommen.
Holmes berichtete mir später ausführlich von jener Begegnung in der Baker Street. Er hatte allein in seinem Zimmer gesessen und noch einmal die letzten Schritte gegen Moriarty durchdacht. Durch die Fenster der Baker Street fiel das matte Licht eines grauen Frühlingstages. Holmes gestand mir später, dass selbst seine Nerven in diesem Augenblick erschüttert gewesen seien. Nicht aus bloßer Furcht, sondern weil jener Name, dem er so lange nachgespürt hatte, plötzlich leibhaftig vor ihm stand. Dann öffnete sich unvermittelt die Tür und Professor Moriarty selbst trat ein. Der Professor war hochgewachsen und schmal. Seine Stirn wölbte sich hell und glatt, die Augen lagen tief in den Höhlen. Er war glatt rasiert, blass, beinahe asketisch. Und doch lag in seiner ruhigen Art etwas Unangenehmes, das Holmes sofort auffiel.
»Sie wirken jünger, als ich erwartet hatte, Mr. Holmes.«
Holmes erkannte sofort, in welcher Gefahr er sich befand. Für Moriarty gab es nur einen sicheren Ausweg, ihn zum Schweigen zu bringen. Unbemerkt hatte Holmes den Revolver aus der Schublade gezogen und schnell versteckt. Moriarty bemerkte es dennoch.
»Es ist eine gefährliche Gewohnheit, in der Tasche seines Hausrocks eine geladene Waffe zu berühren.«
Daraufhin zog Holmes den Revolver hervor und legte ihn offen auf den Tisch.
»Sie kennen mich offenbar nicht.«
»Im Gegenteil, Mr. Holmes. Ich glaube, ich kenne Sie sehr gut. Bitte bleiben Sie sitzen. Ich werde nicht länger als 5 Minuten Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen.«
Holmes sagte mir später, gerade diese ruhige Selbstverständlichkeit habe die Begegnung so unangenehm gemacht.
»Alles, weshalb ich gekommen bin, ist Ihnen längst klar, Mr. Holmes.«
»Dann wissen Sie vermutlich auch, wie meine Antwort ausfallen wird.«
»Sie weigern sich also, Ihre Nachforschungen einzustellen?«
»Allerdings.«
Der Professor griff in seine Tasche. Holmes' Hand lag im selben Augenblick wieder am Revolver. Doch statt einer Waffe zog Moriarty lediglich ein kleines Notizbuch hervor, in dem mehrere Daten vermerkt waren.
»Seit Monaten kreuzen Sie meine Wege, Mr. Holmes. Anfangs hielt ich Sie lediglich für lästig. Doch inzwischen gefährden Sie meine Unternehmungen, die ich über viele Jahre aufgebaut habe.«
»Ich nehme an, Sie sind nicht gekommen, um mich lediglich zu warnen.«
»Sie müssen von weiteren Nachforschungen absehen. Ich rate es Ihnen dringend.«
»Ich fürchte, dafür kommen Sie zu spät.«
»Nein. Ein Mann Ihrer Einsicht muss erkennen, dass diese Angelegenheit längst über einen einzelnen Gegner hinausgeht. Treten Sie beiseite, Mr. Holmes, oder Sie werden untergehen.«
»Dieses Risiko nehme ich in Kauf.«
»Sie begreifen wohl immer noch nicht, wie ernst die Lage inzwischen geworden ist.«
Gerade die ruhige Selbstverständlichkeit, mit der Moriarty diese Worte ausgesprochen hatte, blieb Holmes besonders im Gedächtnis. Dann erhob er sich langsam aus seinem Sessel und damit war die Unterredung für ihn beendet.
»Ich fürchte, diese Unterhaltung hält mich länger auf, als ich beabsichtigt hatte.«
Auch Moriarty erhob sich nun langsam. Für einen kurzen Augenblick standen sich die beiden Männer schweigend gegenüber.
»Es ist bedauerlich, Mr. Holmes. Ich habe versucht, Sie zur Vernunft zu bringen. Sie hoffen, mich vor Gericht zu bringen. Das wird Ihnen niemals gelingen. Sie glauben, meiner Organisation ein Ende setzen zu können. Auch darin irren Sie sich. Wenn Sie entschlossen genug sind, meinen Untergang herbeizuführen, dann dürfen Sie sicher sein, dass ich den Ihren ebenso entschlossen herbeiführen werde.«
»Sie messen mir eine große Bedeutung bei, Professor. Lassen Sie mich Ihnen versichern. Wenn ich gewiss wäre, Sie damit zu Fall bringen zu können, würde ich mein eigenes Schicksal im Interesse der Öffentlichkeit bereitwillig in Kauf nehmen.«
»Das eine verspreche ich Ihnen, das andere nicht.«
Dann wandte sich Moriarty ab und verließ die Baker Street. Holmes gestand mir später, dass ihn kaum eine Begegnung jemals so nachhaltig beunruhigt habe wie diese. Nicht, weil Moriarty laut gedroht hätte, im Gegenteil, gerade die völlige Ruhe, mit der er sprach, war Holmes besonders im Gedächtnis geblieben. Er sprach wie ein Mann, der längst entschieden hatte, was geschehen würde, und der nicht daran zweifelte, seine Drohung wahrmachen zu können. Nun verstand ich auch, weshalb Holmes beim Betreten meines Sprechzimmers sofort die Fensterläden geschlossen hatte.
»Dann hat er also bereits begonnen, gegen Sie vorzugehen?«
»Mein lieber Watson, Professor Moriarty ist kein Mann, der Gras über eine Sache wachsen lässt.«
Was Holmes mir daraufhin erzählte, trug er mit jener ruhigen Genauigkeit vor, die ihm eigen war, sobald die Gefahr bereits hinter ihm lag. Zunächst war er am frühen Nachmittag in der Oxford Street unterwegs gewesen, als an der Ecke von Banting Street plötzlich ein zweispänniger Wagen scharf um die Kurve schoss und direkt auf ihn zuhielt. Nur mit einem raschen Sprung auf den Gehweg entging Holmes im letzten Augenblick den Rädern. Der Wagen verschwand sofort wieder im Verkehr rund um Marybone Lane. Holmes setzte seinen Weg dennoch zu Fuß fort. Doch nur wenige Straßen weiter, in der Weir Street, löste sich plötzlich ein Ziegelstein von einem Dach und zerschellte dicht vor seinen Füßen. Die Polizei untersuchte später das Gebäude. Man fand dort Steine und Schieferplatten für Reparaturarbeiten und erklärte ihm, der Wind müsse einen davon gelöst haben. Holmes hielt das allerdings keineswegs für einen Zufall. Nach diesem zweiten Vorfall nahm er schließlich eine Droschke zu seinem Bruder Mycroft nach Pall Mall, wo er den restlichen Tag verbrachte. Doch selbst auf dem Weg zu mir blieb er nicht unbehelligt. Ein grober Bursche griff ihn plötzlich mit einem Knüppel an. Holmes schlug ihn nieder und die Polizei nahm den Mann fest. Trotzdem war Holmes überzeugt, dass sich niemals eine Verbindung zwischen diesem Straßenschläger und dem Professor nachweisen lassen würde.
Sie verstehen jetzt hoffentlich, weshalb ich Ihre Fensterläden geschlossen habe. Und weshalb ich Ihr Haus heute Nacht lieber nicht durch die Vordertür verlassen möchte.
Während Holmes sprach, wurde mir erst allmählich bewusst, unter welchem Druck er seit Stunden gestanden haben musste. Und doch berichtete er von all dem mit einer Ruhe, als handle es sich lediglich um die gewöhnlichen Risiken seines Berufs.
Dann bleiben Sie doch wenigstens heute Nacht hier, Holmes.
Nein, mein Freund. Ich wäre ein gefährlicher Gast. Meine Vorbereitungen sind inzwischen weit genug fortgeschritten. Die Verhaftungen können notfalls auch ohne mich erfolgen. Für eine Verurteilung allerdings wird meine Anwesenheit weiterhin nötig sein. Bis Scotland Yard zugreifen kann, ist es daher klüger, wenn ich England für einige Tage verlasse.
Und Sie möchten, dass ich mit Ihnen komme?
Es würde mich sehr freuen, Watson.
Meine Praxis erlaubte mir einige Tage Abwesenheit und ein Kollege erklärte sich bereit, mich zu vertreten. Vor allem aber hatte ich längst beschlossen, Holmes in dieser Lage nicht allein ziehen zu lassen.
Dann brechen wir morgen früh auf. Und ich bitte Sie, meinen Anweisungen diesmal genau zu folgen. Wir haben es mit dem gefährlichsten Mann zu tun, dem ich je begegnet bin.
Holmes begann nun, mir seine Vorkehrungen für den nächsten Morgen zu erklären. Ruhig, präzise und mit einer Sorgfalt, die keinen Zweifel daran ließ, wie ernst er die Gefahr nahm. Noch am selben Abend sollte ich mein Gepäck durch einen verlässlichen Boten zur Victoria Station schicken lassen, ohne sichtbare Adresse. Für den nächsten Morgen wies mich Holmes an, eine Droschke zu nehmen, dabei jedoch weder die erste noch die zweite zu wählen, die sich anbot. Dem Kutscher sollte ich mein Ziel lediglich auf einen Zettel schreiben: das Ende der Lowther Arcade am Strand. Dort, erklärte Holmes weiter, müsse ich aussteigen, die Passage möglichst rasch durchqueren und auf der anderen Seite pünktlich um 8:45 eintreffen.
Dort wartet eine kleine geschlossene Kutsche auf Sie. Der Kutscher trägt einen dunklen Mantel mit rotem Kragenbesatz. Steigen Sie ohne Zögern ein und verlieren Sie keine Zeit.
Und die Kutsche bringt mich dann zum Bahnhof?
Genau. Sie werden den Zug nach Frankreich noch bequem erreichen.
Und wo finde ich Sie dann dort?
Ich werde im Zug sein. Für uns ist im zweiten Wagen ein Erste-Klasse-Abteil reserviert.
Wenige Minuten später standen wir gemeinsam im Garten. Ich versuchte noch einmal, Holmes zu überreden, die Nacht bei mir zu verbringen. Doch sein Entschluss stand fest.
Dann sehen wir uns morgen früh, Watson. Und denken Sie daran, diesmal kommt es wirklich auf jede Einzelheit an.
Holmes schwang sich über die Gartenmauer hinüber, die zur Mortimer Street führte. Kurz darauf hörte ich draußen seinen scharfen Pfiff nach einer Droschke und wenig später das entfernte Rollen der Räder. Ich blieb noch einige Augenblicke allein im Garten zurück. Bis zu diesem Abend war Professor Moriarty für mich kaum mehr gewesen als ein Name aus Holmes' Erzählungen. Nun aber hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass wir beide in eine Gefahr geraten waren, deren Ausmaß ich noch nicht einmal ansatzweise begriff. Am nächsten Morgen hielt ich mich so genau wie möglich an Holmes' Anweisungen. Nach dem Frühstück nahm ich eine Droschke, achtete sorgfältig darauf, weder die erste noch die zweite zu wählen, die sich anbot, und ließ mich bis zum Ende der Lowther Arcade fahren. Die Passage war um diese Stunde bereits voller Menschen. Ich durchquerte sie rasch und fand auf der anderen Seite tatsächlich die kleine Kutsche vor, die Holmes beschrieben hatte. Der Kutscher trug einen dunklen Mantel mit rotem Kragen. Kaum war ich eingestiegen, setzte sich der Wagen in Bewegung. Wenige Minuten später erreichten wir die Victoria Station. Der Kutscher setzte mich ab, wandte sofort den Wagen und verschwand wieder im morgendlichen Verkehr, ohne auch nur ein Wort zu verlieren. Bis dahin schien alles genau nach Holmes' Plan zu verlaufen. Mein Gepäck wartete bereits auf mich und ich fand ohne Schwierigkeiten den reservierten Wagen. Nur Holmes selbst war nirgends zu sehen. Während die Minuten vergingen, begann ich unruhig zu werden. Überall drängten Menschen über den Bahnsteig, Reisende, Gepäckträger, Abschiede, Stimmen. Unter dem Hallendach zischte der Dampf der Lokomotive. Türen wurden geöffnet und wieder zugeschlagen. Doch Holmes war nirgends zu sehen. Immer wieder suchte ich zwischen den Menschenmassen nach Holmes' Gestalt. Stattdessen geriet ich schließlich an einen älteren Geistlichen in schwarzer Reisekleidung, dessen schwer verständliches Englisch und deutlicher italienischer Akzent sofort auffielen. Er versuchte einem Bahnangestellten klarzumachen, dass sein Gepäck nach Paris weitergeleitet werden sollte. Ich half ihm, so gut ich konnte, und entdeckte wenig später denselben Priester plötzlich in meinem Abteil. Draußen wurden bereits die Türen geschlossen. Unter dem Hallendach hallte der schrille Pfiff zur Abfahrt wieder, und langsam setzte sich der Zug in Bewegung. In diesem Augenblick sprach plötzlich eine ruhige Stimme dicht hinter mir.
»Mein lieber Watson, Sie haben mich offenbar nicht einmal erkannt.«
Ich wandte mich überrascht um. Der Geistliche sah mich ruhig an. Für einen kurzen Augenblick glaubte ich noch immer, denselben gebrechlichen Mann vor mir zu haben. Dann richtete er sich langsam auf. Die müde Haltung verschwand. Die Augen gewannen plötzlich ihren vertrauten, scharfen Ausdruck zurück. Und erst im nächsten Augenblick erkannte ich Sherlock Holmes vor mir.
Um Himmels Willen, Holmes! Ich hätte Sie beinahe nicht erkannt.
Das war durchaus beabsichtigt. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben, Watson. Ich fürchte, Sie sind uns dicht auf den Fersen.
Holmes trat an das Fenster und blickte hinaus auf den Bahnsteig. Ich folgte seinem Blick. Zwischen den Reisenden drängte sich ein großer, hagerer Mann durch die Menge und hob den Arm, als wolle er den Zug noch aufhalten.
Dort ist Moriarty selbst.
Im selben Augenblick gewann die Lokomotive an Geschwindigkeit. Der Bahnsteig glitt hinter uns zurück. Und wenige Sekunden später war Moriarty zwischen Rauch und Menschen verschwunden. Holmes legte ruhig seine Verkleidung ab, verstaute die Kleidungsstücke sorgfältig in seiner Reisetasche und lehnte sich zum ersten Mal an diesem Morgen ein wenig zurück.
Trotz aller Vorsicht war es knapper, als mir lieb ist, Watson.
London lag inzwischen weit hinter uns. Der Zug fuhr durch die Landschaft von Kent, und zum ersten Mal begann ich zu glauben, dass Holmes Moriarty tatsächlich entkommen war. Holmes selbst jedoch wirkte weiter angespannt. Während ich das Gefühl hatte, die Gefahr liege endlich hinter uns, schien er jederzeit mit dem nächsten Zug seines Gegners zu rechnen.
Haben Sie heute Morgen die Zeitungen gelesen, Watson?
Nein, dazu hatte ich wahrlich keine Zeit.
Dann wissen Sie noch nichts über den Brandanschlag in der Baker Street.
Ein Brandanschlag? Holmes, der Mann schreckt offenbar vor nichts mehr zurück.
Im Gegenteil, Watson. Er handelt ganz konsequent. Nachdem der Mann mit dem Knüppel, der mich angegriffen hatte, festgenommen wurde, muss Moriarty meine Spur zunächst verloren haben. Andernfalls hätten Sie kaum geglaubt, ich würde noch einmal in die Baker Street zurückkehren. Also blieb Ihnen nur, Ihre Bewegungen zu beobachten. Auf diese Weise ist Moriarty schließlich zur Victoria Station gelangt.
Holmes ließ sich daraufhin meinen gesamten Weg zum Bahnhof noch einmal genau schildern. Ich konnte ihm versichern, dass ich seinen Anweisungen bis in die kleinsten Einzelheiten gefolgt war.
Und den Kutscher der Droschke haben Sie ebenfalls nicht erkannt?
Nein. Auch darauf habe ich nicht geachtet.
Das war mein Bruder Mycroft.
Diese Antwort überraschte mich durchaus. Holmes erklärte mir jedoch, dass man sich in einer solchen Angelegenheit besser nicht auf jemanden verließ, der sich möglicherweise kaufen ließ. Trotz allem begann ich inzwischen zu glauben, dass wir Moriarty endgültig abgeschüttelt hätten. Der Zug war längst unterwegs und nach unserer Ankunft würde schon bald das Schiff ablegen. Holmes jedoch schüttelte nur leicht den Kopf.
Unterschätzen Sie den Professor nicht, Watson. Wenn ich der Verfolger wäre, würde ich mich durch ein solches Hindernis kaum aufhalten lassen. Warum also sollte Moriarty es tun?
Sie glauben, dass er uns noch immer auf den Fersen ist?
Daran zweifle ich nicht.
Aber wie könnte er uns jetzt noch einholen?
Indem er einen eigenen Zug nehmen lässt.
Dieser Gedanke erschien mir zunächst unmöglich. Doch Holmes hatte längst weitergerechnet. Unser Zug würde vor der Überfahrt noch einmal in Canterbury halten. Wenn Moriarty sofort handelte, konnte er uns dort noch abfangen.
Dann könnten wir ihn dort festnehmen lassen.
Nein, damit würden wir die Arbeit der letzten Monate gefährden. Wir hätten Moriarty, aber der Rest seiner Organisation würde sich sofort zerstreuen.
Was werden wir also tun?
Wir verschwinden vor Canterbury aus seinem Blickfeld.
Holmes erklärte mir daraufhin seinen Plan. Moriarty sollte unserem Gepäck bis nach Paris folgen, während wir längst auf einem anderen Weg nach Frankreich waren. Als unser Zug schließlich in Canterbury hielt, stiegen wir aus und blieben auf dem Bahnsteig zurück, während er weiter in Richtung Küste davonrollte. Ich muss gestehen, dass mich in diesem Augenblick der Gedanke an mein Gepäck beinahe mehr beschäftigte als Professor Moriarty selbst. Holmes schien meine Gedanken zu erahnen. Mit einer kurzen, beruhigenden Bewegung legte er mir die Hand auf den Arm. Dann richtete sich sein Blick aufmerksam die Strecke hinauf.
Und dort kommt er auch bereits.
Zwischen den Bäumen der Strecke stieg in der Ferne plötzlich ein dünner Rauchstreif auf. Wenige Augenblicke später tauchte eine Lokomotive mit nur einem einzelnen Wagen auf und fuhr mit gewaltiger Geschwindigkeit auf den Bahnhof zu. Instinktiv traten wir ein Stück vom Bahnsteig zurück, als der Zug mit donnerndem Lärm durch den Bahnhof schoss. Ein scharfer Luftzug streifte uns, Metall kreischte über die Weichen und schon jagte der Wagen hinter der Lokomotive wieder davon. Noch hallte das Donnern der Lokomotive über den Bahnhof, als Holmes den Blick ruhig die Strecke entlang gerichtet hielt. Dann erschien für einen kurzen Moment jenes feine, beinahe junge Lächeln auf seinem Gesicht, das ich nur selten bei ihm sah.
Selbst Professor Moriarty hat seine Grenzen. Es wäre ein bemerkenswertes Kunststück gewesen, hätte er vorausgesehen, welchen Schritt ich an seiner Stelle erwarten würde.
Und wenn er uns tatsächlich eingeholt hätte?
Dann hätte er ohne Zweifel versucht, mich zu töten.
Er sprach es mit derselben ruhigen Sachlichkeit aus, mit der andere Männer über das Wetter gesprochen hätten. Für Holmes schien selbst eine solche Gefahr längst Teil seines gewöhnlichen Lebens geworden zu sein. Einen Augenblick später glitt bereits wieder jener trockene Anflug von Humor über sein Gesicht.
Die dringendste Frage scheint mir im Moment eher zu sein, Watson, ob wir hier etwas zu Mittag essen oder riskieren wollen, bis New Haven zu hungern.
Noch am selben Tag setzten wir unsere Reise fort. Holmes änderte mehrmals unsere Route und erst spät in der Nacht erreichten wir schließlich Brüssel. 2 Tage blieben wir dort, stets in Bewegung und mit jener unauffälligen Vorsicht, die Holmes inzwischen bei jedem Schritt walten ließ. Am 3. Tag reisten wir weiter nach Straßburg. Holmes sandte noch am Morgen ein Telegramm nach London. Die Antwort erreichte uns erst am Abend im Hotel. Ich sah, wie er das Blatt entgegennahm, die wenigen Zeilen überflog und es im nächsten Augenblick mit einem bitteren Fluch ins Feuer warf.
Ich hätte es wissen müssen.
Was ist geschehen?
Moriarty ist entkommen. Scotland Yard hat seine gesamte Organisation zerschlagen. Alle wichtigen Männer wurden festgenommen. Nur er selbst ist ihnen entwischt.
Für einen kurzen Augenblick sah ich in Holmes Gesicht mehr als bloße Enttäuschung. Es war der Blick eines Mannes, der begriff, dass der eigentliche Kampf womöglich erst begann.
Im Grunde hätte ich damit rechnen müssen, Watson. Sobald ich England verlassen hatte, gab es dort niemanden mehr, der Moriarty gewachsen war. Ich hatte gehofft, meine Vorbereitungen würden genügen. Ich glaubte, die Falle könne sich auch ohne mich schließen.
Und was wird er jetzt tun?
Seine Organisation liegt inzwischen offen vor Scotland Yard. Sollte Moriarty nach England zurückkehren, wäre seine Verhaftung nur noch eine Frage der Zeit.
Holmes trat langsam vom Kamin zurück. Seine Stimme wurde leiser.
Und genau das macht ihn jetzt gefährlicher als je zuvor. Ich glaube, Watson, dass Professor Moriarty von diesem Augenblick an nur noch ein Ziel kennt.
Noch bevor er den Satz vollendet hatte, wusste ich bereits die Antwort.
Mich.
Für einen Moment herrschte Schweigen zwischen uns. Dann sah Holmes mich lange und ernst an.
Ich rate Ihnen dringend, nach England zurückzukehren.
Daran ist nicht zu denken.
In meiner Nähe wären Sie nicht sicher.
Das war ich an Ihrer Seite selten, Holmes.
Für einen kurzen Moment huschte ein schwaches Lächeln über sein Gesicht, doch ebenso rasch verschwand es wieder.
Diesmal ist es anders.
Ich wusste, dass er recht hatte. Doch ich war längst nicht mehr nur der Chronist seiner Fälle. Ich war sein Freund. Und ein alter Feldarzt lässt seinen Kameraden nicht allein zurück, nur weil die Gefahr größer geworden ist. Wir sprachen noch lange miteinander. Holmes mit seiner ruhigen, unbeirrbaren Vernunft. Ich mit der Hartnäckigkeit alter Freundschaft. Doch am Ende war keine Entscheidung mehr nötig. Noch in derselben Nacht setzten wir unsere Reise fort. Holmes hatte Moriartys Netz endlich zerschlagen. Die Männer, die jahrelang für ihn gearbeitet hatten, befanden sich nun in den Händen von Scotland Yard. Nur der eine Mann, für den all dies bestimmt gewesen war, war entkommen. Und von diesem Augenblick an wusste Sherlock Holmes, dass Professor Moriarty nichts mehr zu verlieren hatte.
Ich glaube, ich habe Holmes selten so erlebt wie in dieser Geschichte. Er wirkt nach außen gelassen, aber man merkt die ganze Zeit, wie angespannt er ist. Als würde er plötzlich nichts mehr dem Zufall überlassen wollen. Und genau das kennt man von ihm sonst kaum.
Ja, normalerweise hat man bei Holmes immer das Gefühl, dass er allen schon 2 oder 3 Schritte voraus ist. Aber bei Moriarty wirkt es plötzlich, als wäre da jemand, der genauso vorausdenkt wie er.
Und genau deshalb funktioniert Moriarty auch so gut. Er taucht ja gar nicht ständig auf. Aber trotzdem liegt er die ganze Zeit wie ein Schatten über der Geschichte.
Weil hinter ihm eben nicht nur ein einzelner Täter steckt. Moriarty steht eher für ein ganzes Netzwerk aus Einfluss, Informationen und Leuten, die überall in London verteilt sind. Holmes kämpft diesmal nicht einfach gegen einen Verbrecher, sondern gegen etwas viel Größeres. Und eigentlich verrückt. Moriarty taucht in den Holmes-Geschichten gar nicht so oft direkt auf. Und trotzdem ist er bis heute wahrscheinlich Holmes bekanntester Gegner.
Es reicht schon, dass sein Einfluss überall spürbar ist, selbst wenn er gar nicht direkt auftaucht. Und obwohl Holmes' Plan am Ende fast funktioniert, obwohl Moriartys Leute verhaftet werden, bleibt er selbst verschwunden. Und genau dadurch fühlt sich das alles irgendwie nicht wie ein abgeschlossener Fall an.
Es fühlt sich eher an wie der Anfang von etwas viel Größerem. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 von Das letzte Kapitel. Dann erfahren wir, ob Holmes und Watson Moriarty wirklich entkommen können oder ob diese Jagd gerade erst beginnt. Bis nächste Woche bei Crime Tales – Verbrechen im Nebel.